Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nachdem wir pandemiebedingt keine Veranstaltungen in Wiesbaden durchführen konnten, haben wir Ihnen die Möglichkeit geboten, unsere Themen in Form von Podcasts anzuhören. Bleiben Sie gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen live in unseren Räumlichkeiten in Wiesbaden.
Beim Stichwort Erfindungen denken wir vermutlich meistens an einen zerstreuten Wissenschaftler oder einen genialen Ingenieur, auf jeden Fall aber an einen Mann. Wie viele wichtige Erfindungen dagegen von Frauen stammen, von der Radioaktivität bis zur künstlichen Intelligenz, von der Currywurst bis zur Umweltbewegung, hat die Autorin Melanie Jahreis in ihrem neuen Buch zusammengetragen. Die Autorin ist studierte Biologin und Kuratorin am Deutschen Museum in München. Das Gespräch mit ihr führt Ulrich Sonnenschein, Kulturredakteur beim Hessischen Rundfunk.
Rebel Minds heißt ihr Buch, Melanie Jahreis, das 44 Erfinderinnen porträtiert, die unsere Welt verändert haben. Was ist das Rebellische an diesen Frauen?
Das Rebellische an den Frauen ist eigentlich, dass alle Frauen zahlreiche Barrieren übergehen mussten und sich ganz vielen Vorurteilen stellen mussten, wie zum Beispiel, das kennen wir auch heute noch, Frauen und Technik mit weit nach oben gedrehten Augen, wenn man das schon hört, oder Erfindung sind Männersache. Und all diese Frauen haben gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass es auch Frauen können Erfindung kreieren. Ja, und sie hatten wirklich einen ziemlich schweren Weg teilweise und da mussten sie ja vielen Widerständen begehen und entgegnen vor allem.
Und warum gerade 44?
Ja, das ist erstmals 44 eine knackige Zahl. Ich habe ja zu Anfang meiner Recherchen über hunderte von Frauen gefunden und hätte auch liebend gerne über viel, viel mehr geschrieben. Aber das Buch hat einfach nicht mehr zugelassen. Und so sind es dann 44 geworden.
Was muss man tun, wenn man als Frau eine gute Idee hat? Reicht das schon oder muss man sich einfach noch mehr wappnen? Und was muss man tun, um diese Idee durchzusetzen?
Na, also die Idee steht natürlich immer am Anfang. Was man auf jeden Fall braucht, ist ganz viel Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und Eigeninitiative. Also gerade Frauen brauchen Durchhaltevermögen. Da reicht es mit der Idee alleine nicht, sondern sie müssen wirklich immer wieder am Ball bleiben und sich auch, wenn sie Niederschläge einfangen, sich dagegen setzen und weitermachen.
In der traditionell patriarchalischen Gesellschaft wurden Frauen einfach nicht ernst genommen. Das war viele Jahrhunderte so. Wann begann sich das zu ändern?
Ja, eigentlich war das so, dass tatsächlich noch bis ins 20. Jahrhundert die Frauen eigentlich ja am Herd standen und in ihren Familien wirken. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, das war ja erst letztes Jahrhundert. Ja, also richtig in Gang kommt es eigentlich dieses Jahrhundert. Es waren wirklich immer diese rebellischen Ausläufer, die das auch in den Jahrhunderten davor schon geschafft haben. Wobei ich auch viele Frauen in diesem Buch habe, die in der heutigen Zeit leben. Man ganz schön sieht, wie die das gemacht haben oder wie das möglich ist. Junge Mädchen, wie zum Beispiel die Greta Thunberg, die jetzt in dem Sinn nichts Greifbares erfunden, aber mit ihrer Idee in den Klimastreik zu gehen, hat sie sich ja auch vielen Barrieren widersetzt. Und das zeigt einfach diesen Tatdrang und auch dieses Durchhaltevermögen, was Frauen von heute an den Tag legen.
Das heißt also, heute ist es grundsätzlich anders. Werden Frauen heute ernster genommen oder genauso ernst wie Männer?
Das würde ich nicht sagen. Also habe ich selber auch schon erlebt, dass Frauen heutzutage lange noch nicht so ernst genommen werden wie Männer. Leider ist das so. Es ist aber ein bisschen im Wandel. Also früher war es ja tatsächlich so, dass Frauen noch nicht mal zur Schule gehen durften. Sie durften nicht in Bibliotheken gehen, wenn sie sich Wissen aneignen wollten. Sie durften nicht studieren. Also viele Frauen haben dann ihre Ehemänner in die Bibliotheken geschickt, um Skripten abzuschreiben, damit sie an Wissen gelangen. Und ich meine, da haben wir ja heute schon einen Grundbaustein. Also jedes Mädchen, jede Frau darf in die Schule gehen, darf studieren.
Das Recht auf Wissen macht auch vor den Frauen nicht halt, Gott sei Dank. Aber das heißt ja nicht, dass es ihnen einfach gemacht wird.
Nee, da haben Sie recht. Also einfach ist es immer noch nicht. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Blick in die Wissenschaft werfen, da ist es ja auch heute noch so, wenn Erfindungen gemacht werden, die sind ja größtenteils von Männern patentiert. Auch die ganzen Fachjournale, in denen über Erfindung geschrieben wird, da stehen meistens als Erstautoren Männer auf dem Blatt. Wobei es ist, wenn man sich das genauer anschaut, es wären schon immer mehr Frauen, aber man sieht ja immer nur die Kürzel von den Vornamen, sodass man das gar nicht richtig eruieren kann. Ja, aber es ist tatsächlich so, es sind erstmal primär die Männer, die an erster Stelle stehen, auch heute noch, ja.
Haben Sie diese Leistungen von Frauen zusammengesammelt, um gegen Vorurteile anzugehen oder um zu dokumentieren, wie schwer diese Frauen es hatten?
Eigentlich habe ich dieses Buch geschrieben für junge Mädchen, für Frauen, die einfach ihren Weg gehen wollen, um zu motivieren, um zu zeigen, hey, jede Frau kann etwas schaffen, egal woher sie kommt. Das war mir auch ganz wichtig. In meinem Buch sind ja auch Frauen aus allen Gesellschaftsschichten vertreten, also privilegierte Frauen, weniger privilegierte Frauen. Ich habe junge Frauen, ältere Frauen, Frauen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Also einfach diese Vielfalt wollte ich abbilden, dass sich jeder Leser in diesem Buch wiederfindet, in dieser Vielfalt. Also jede Leserin, aber natürlich auch an die Männer gerichtet, nicht nur an die Frauen. Und auch die Männer können sich davon ein bisschen was abschneiden, wie viel Power in den Frauen steckt. Ja, und es soll wirklich motivieren, dass man was seinen eigenen Weg geht, wenn man sich Ziele steckt und Ideen hat.
Viele dieser Frauen oder fast alle, würde ich sagen, haben sich in erster Linie an einer Idee abgearbeitet, haben etwas durchgesetzt, was ihnen wichtig war und weniger dazu beitragen wollen, dass sich der Blick auf Frauen ändert. Was haben sie aber dennoch dafür geleistet, dass der Blick sich ändert?
Was die Frauen dazu beigetragen haben, ist vor allem, dass man sie erstmal findet in der Geschichte. Man findet sie zum Beispiel in Patenten. Es war ja lange Zeit den Frauen verboten, dass sie überhaupt Patente anmelden dürfen. Ich glaube, das fing an Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die ersten Frauen Patente anmelden durften. Und das heißt, hier sind sie schon mal in der Geschichte verankert. Es gibt eine Wissenschaftshistorikerin, die das Ganze einmal aufgearbeitet hat, wo denn die Frauen überhaupt festgehalten sind in der Geschichte. Und da ist es in der Wissenschaft zum Beispiel ganz erschreckend, dass viele Frauen einfach marginalisiert wurden. Das heißt, sie wurden einfach aus den Büchern gelöscht. Es gab gar keine Hinweise auf die Frauen. Nur wenn man zwischen den Zeilen liest, entdeckt man die ein oder andere Frau. Und es hat dann diese Margaret B. Rossi, da heißt sie, die hat das aufgearbeitet. Daraus sind dann drei große Buchbände entstanden, die wirklich die Frauen der Wissenschaft hervorheben. Und es ist einfach schön, dass auch die Frauen Teil der Geschichte sind, nicht nur die Männer.
Viele Erfindungen, die Frauen ihr Leben erleichtern, sind von Männern gemacht worden. So ist zumindest das Bild, was wir haben. Gibt es das auch im umgekehrten Fall, dass Frauen Erfindungen machen, die Männern das Leben erleichtern?
Gibt es sicherlich, aber ich möchte erstmal zum Ursprung der Frage zurückgehen. Also warum denken wir das? Weil eigentlich ist es gar nicht so, würde ich sagen. Es war nämlich so, dass tatsächlich die meisten Erfindungen von Frauen so im hauswirtschaftlichen Bereich gemacht wurden. Und das ist ja das Bild, was wir immer noch haben. Die Frau ist zu Hause, der Mann geht arbeiten. Es ist ja tatsächlich auch heute immer noch so, die Rollenverteilung. Und da würde ich schon sagen, dass Frauen einfach auch viele Erfindungen gemacht haben, die Frauen das Leben erleichtern, einfach aus der Not heraus. Und natürlich gibt es das ein oder andere, was Männern das Leben erleichtert. Ich denke jetzt gerade an das kleine Schwarze zum Beispiel. Das ist zwar auch für die Frau gemacht, aber die Männer erfreuen sich natürlich daran.
Wenn Frauen Dinge für Frauen erfinden, wie beispielsweise den Kaffeefilter, den Geschirrspüler, Sie haben es gesagt, das kleine Schwarze oder den Minirock oder die Wegwerfwindel, haben sie es dann leichter anerkannt zu werden?
Das war früher eigentlich auch nicht so. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Josephine Cochrane, die den Geschirrspüler erfunden hat, wie Sie gerade gesagt haben. Und bei der war das so, dass sie wirklich überhaupt nicht ernst genommen wurde von den Männern für ihr Vorhaben. Also sie brauchte eigentlich auch ein bisschen technische Unterstützung. Und niemand wollte mit ihr zusammenarbeiten. Alle gesagt haben, die Frau, die nehmen wir nicht ernst, sie ist völlig inkompetent. Und im Endeffekt hat sie es dann selber gemacht und gezeigt, hey, Frauen können das.
Das heißt aber, es ist völlig egal, was sie erfinden, es war immer gleichermaßen schwierig.
Ja, es gab schon unterschiedliche Schwierigkeiten. Natürlich muss man auch sehen, was hatten die Frauen für einen familiären Hintergrund. Manche Frauen wurden von der ganzen Familie unterstützt, da war es dann natürlich einfacher. Manche Frauen waren im Alleingang, war es dann schwieriger, aber haben sich dann auch Unterstützung auf die eine oder andere Weise gesucht. Also ganz alleine ging es dann oft nicht. Na, aber das treibende Rad kam immer von der Frau.
Wenn Frauen etwas tun, was sonst eher Männer tun, dann werden sie plötzlich gar nicht mehr als Frauen wahrgenommen. Die Computerexpertin Grace Hopper beispielsweise wurde sogar als Mann des Jahres ausgezeichnet. Ist das ein Treppenwitz der Geschichte?
Also sie hat tatsächlich die Auszeichnung bekommen, aber es gab viele Frauen, auch an der Universität zum Beispiel, die dort geforscht haben, wo man insgeheim gesagt hat, ja, das ist eigentlich ein Mann und keine Frau. Das kann keine Frau sein.
Vor 100 Jahren war es ja Frauen schlicht verboten, Patente anzumelden. Sie haben es erwähnt. Haben Sie Erfindungen gefunden, die deshalb erstmal vergessen wurden? So wie beispielsweise das Telefon von Philipp Reis, das nur eine Einwegkommunikation zuließ und deswegen als schlicht unbrauchbar angesehen wurde?
Da gab es sicherlich einige Erfindungen, aber wenn wir jetzt nochmal an die Anfänge der Patente gehen, wo es den Frauen noch gar nicht erlaubt war, überhaupt Patente anzumelden, da war es ja so, dass die Frauen ihre Erfindungen im Namen ihres Ehemanns angemeldet haben. Also in dem Sinn sind die Erfindungen ja nicht verloren gegangen. Sie gehören nur nicht der Frau, sondern ihrem Mann.
Das heißt also, die Ehemänner bzw. die männlichen Mitarbeiter von Frauen spielen eine ganz immense Rolle.
Ja, sowohl bei den Erfindungen als auch in der Wissenschaft. In der Wissenschaft war es zum Beispiel so, dass Frauen nur forschen konnten, wenn sie einen wohlgesonnenen Mann hinter sich stehen hatten. Da war es oft so, dass Frauen auch gar keine Bezahlung bekommen haben. Also da gab es ja auch in Amerika diese Regelung, der Ehemann ist als Professor an der Uni eingestellt, kriegt das Geld. Die Frau darf ihm zuarbeiten, aber eben unentgeltlich.
Da ist ein Beispiel in Ihrem Buch, ist das von Lise Meitner und Otto Hahn, der ja für die Kernspaltung den Nobelpreis bekam. Würden Sie sagen, das war unverdient oder Sie hätten sich zumindest teilen müssen?
Unverdient war es auf jeden Fall nicht. Also Sie hätten es sich teilen müssen, ja. Wir haben ja den Tisch als Versuch aufgebaut im Deutschen Museum. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Deutschen Museum. Dort habe ich lange Zeit gearbeitet. Und dort wurde der Tisch dann auch umgenannt in Lise Meitner-Otto-Hahn-Tisch.
Aber auch erst im Nachhinein?
Im Nachhinein, ja.
Das ist ja bei Marie Curie dezidiert anders. Sie war die erste Frau, die gleich 2 Nobelpreise bekam. Und ihr Mann, Pierre Curie, war sicherlich auch wichtig in der Forschungsarbeit, aber er ist lange nicht so berühmt geworden wie sie. Wie kommt das, dass sie so eine andere Rolle spielt?
Bei Marie Curie war es ja so, dass sie lange mit ihrem Partner zusammen geforscht hat. Und da kam ja dann dieses schwere Familienunglück. Der Herr Curie wurde ja vom Pferdekarren überfahren. Und dann war sie eigentlich wieder auf sich alleine gestellt. Und oftmals war es dann auch so, dass die Frauen, wenn sie den Mann verloren haben, einfach in die Fußstapfen rücken konnten. Das ist jetzt nicht nur bei Marie Curie so, sondern da gibt es auch andere Beispiele, wo sowas passiert ist. Zum Beispiel bei der Barbe Nicole Clicquot, die das Champagner-Rüttelpult hergestellt hat. Die hat ja die Firma oder das Champagner-Imperium von ihrem Mann übernommen, nachdem der gestorben ist. Musste sich dort noch mit ihrem Schwiegervater auseinandersetzen, ob sie dann dafür geeignet ist, das Ganze zu übernehmen. Der hat sich dann davon überzeugen lassen und dann hat sie das ja ganz, ganz groß aufgebaut, viel größer, als es jemals war. Das ist dann den Frauen, so tragisch wie sowas ist, ein Verlust vom Lebenspartner, dann oft aber auch zugute gekommen, weil sie so einfach neuen Freiraum hatten und die Möglichkeit hatten, sich zu entfalten.
Gibt es da noch mehr Beispiele für gelungene Partnerschaften im Leben wie im Beruf?
Ja, da gibt es zum Beispiel die Käthe Paulus, die ist ja auch auf unserem Titelblatt vom Buch. Die hat den Paketfallschirm erfunden. Bei ihr war es schon so, dass sie als kleines Mädchen sich immer für die Lüfte interessiert hat. Also sie hat schon im Hof auf den Seilen getanzt als kleines Mädchen, hat dann einen Luftschiffer kennengelernt und die beiden haben sich verliebt. Und haben dann eine ganz große Show, Ballonfahren, Fallschirmspringen aufgebaut, sind damit durch die Welt gereist sozusagen und haben alle begeistert. Ja, und dann ist es, man kann es sich schon vorstellen, was passiert ist. Ein Fallschirmsprung ist dann tödlich geendet. Das war dann eben der Partner von Käthe Paulus, der leider verunglückt ist. Ja, und sie war dann zuerst in einem ganz, ganz schweren Tief, weil sie dann auch noch das Kind verloren hat, einige Zeit später, und konnte sich da aber wieder raus aus diesem Tief holen und hat dann tatsächlich den Paketfallschirm erfunden, auch aus so einer Motivation, dass das Fallschirmspringen sicherer gemacht wird, dass sowas nicht mehr passiert.
Also da war die tragische Erfahrung oder der tragische Verlust sozusagen der Antrieb für viele Menschen, etwas Gutes zu tun.
Genau. Es war halt auch oft so, dass man das bei Frauen sieht oder merkt, dass sie einfach was Gutes tun wollten, auch die Florence Nightingale zum Beispiel mit ihrer wissenschaftlichen Krankenpflege oder Maria Montessori, die die Montessori-Pädagogik kreiert hat, um den kognitiv benachteiligte Kinder zu helfen.
Ein ganz eklatanter Fall von Missachtung, fand ich, war der Fall von Rosalind Franklin. Ich wusste das gar nicht. Ich habe immer gedacht, die Doppelhelix ist von Watson und Crick erfunden worden. Es gibt einen großen Film, wo die gefeiert werden als die Entdecker der DNA-Doppelhelix. Ist es mehr als nur ein dummer Zufall, dass die Zusammenarbeit nicht geklappt hat? Oder ist das strukturell, kann man sagen, das ist typisch.
Ja, das war ja eigentlich diesmal von Ihrer Seite aus her. Sie wollte ja nicht mit den beiden Männern zusammenarbeiten. Normalerweise war das ja immer umgekehrt, dass Männer nicht mit den Frauen zusammenarbeiten wollten. Aber sie hielt die beiden für unkompetent und für, ja, die sind ja ziemlich schnell übers Ziel hinausgeschossen, unüberlegt, haben sie Sachen, Thesen vorgelegt.
Sie hat die Zusammenarbeit abgelehnt und doch sind es die beiden, die am Ende den Ruhm einstreichen konnten.
Ja, das stimmt, ja. Ich meine, natürlich haben sie auch ihren Anteil an der Entdeckung gehabt. Sie haben die nötigen Schlüsse noch zusammengefügt, aber die Grundlage kam natürlich von der Frau. Sie hat ja das Foto gemacht, die Beugungsaufnahme Nummer 5. Und ohne das Bild wäre das gar nicht zustande gekommen. Und das Bild, das wurde ja gegen ihren Willen oder gegen ihr Wissen rausgegeben. Also da geht es ja dann auch noch um Raubkopie sozusagen.
Glauben Sie, dass das einem Mann nicht passiert wäre?
In der heutigen Zeit glaube ich, dass das Männern sehr wohl auch passiert. Zur damaligen Zeit kann ich es mir nicht vorstellen.
Glauben Sie, dass Bescheidenheit eine typisch weibliche Eigenschaft ist?
Ja, das ist auch was, wo die Frauen weiter aus sich herauskommen müssen. Und vor allem auch etwas, was ihnen oftmals Steine in den Weg stellt, dass sie tatsächlich viel zu bescheiden sind. Das merkt man ja heute überall. Ich meine, Frauen gehen in die Verhandlungen, Bewerbungsgespräche, es geht um Gehaltsvorstellungen. Welche Frau sagt da tatsächlich, ich möchte dies und dies auf dem Tisch haben? Das sind, glaube ich, dann eher die Männer, die sich da mehr zutrauen. Also da müssen wir Frauen ganz, ganz viel noch lernen und mehr Selbstbewusstsein bekommen.
Das heißt, im Grunde ist es schon so, dass viele ja verhinderte Erfindungen oder auch übersehene Erfindungen an der Zurückhaltung der Frauen gescheitert sind.
Also viele, ich kann es jetzt nicht in Zahlen sagen, aber ich denke, es waren bestimmt auch einige. Man sieht es ja auch immer wieder bei den Frauen, die ich recherchiert habe, dass sie sich dann wirklich auch eindämpfen lassen haben in ihrem Vorhaben und zurückgerudert sind. Also jetzt auch nochmal der Geschirrspüler, das ganz typische Beispiel, wo sie keine Unterstützung bekommen hat und dann auch gesagt hat, ja gut, dann lassen wir sie erstmal sein. Und das kam ja dann auch erst wieder aus der Not heraus, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten ist, dass sie dann doch ihr Vorhaben durchgeführt hat.
Wenn Sie die Finanzen erwähnen, ja. Sie sagen, verrückte Träume sind oft die Grundlage von heute ganz alltäglich geltenden Erfindungen. Verrückte Träume aber muss man sich auch leisten können. Was für eine Rolle spielt das Geld?
Also das Geld spielt oftmals eine ganz entscheidende Rolle. Man sieht es zum Beispiel bei der Coco Chanel, die das kleine Schwarze erfunden hat. Bei ihr war es ja so, sie ist im Waisenhaus aufgewachsen, also kam aus ganz ärmlichen Verhältnissen. Und hat dann jemanden kennengelernt aus der Oberschicht, einen wirklich vermögenden jungen Mann. Und der hat sie gesponsert. Es war aber so, dass sie das Geld wieder zurückgezahlt hat. Also die hatten einen Deal, sie kriegt jetzt Startgeld von diesem Mann und baut ihr Imperium auf und hat das dann tatsächlich auch zurückgezahlt. Gut, es gibt auch andere Beispiele, die Hertha Heuwer zum Beispiel, die Currywurst erfunden hat. Man muss auch immer schauen, in welchen Dimensionen bewege ich mich. Also die hat ihre Currywurstbude für ein paar Mark damals bekommen. Das war alles erschwinglich bezahlbar, auch für Leute, die nicht viel Startkapital haben. Die hat ja dann, sagt die Currywurst erfunden. Da kommt es auch immer darauf an, in was für Dimension bewege ich mich.
Das mit der Currywurst hat mich am meisten amüsiert in Ihrem Buch. Da gibt es ja sozusagen quer durchs deutsche Land einen Streit. Wer hat sie nun erfunden? Im Ruhrgebiet sagt man, die ist natürlich im Ruhrgebiet erfunden worden. In Berlin gibt es sogar eine Person, eben Hertha. Es gibt ein Buch von Uwe Timm, das heißt Die Erfindung der Currywurst. Da ist die Erfindung letztendlich Zufall, weil verschiedene Gläser mit Gewürzen zerbrechen und die Frau will es nicht wegschmeißen und nimmt dann diese Mischung, die sich zufällig ergeben hat. Also es gibt ganz, ganz viele Legenden. Glauben Sie, dass das die wahre Geschichte ist, die Sie gefunden haben?
Ja, ich sage mal, sie hat zumindest ganz selbstbewusst gesagt, ich habe das Patent, basta. Also von dem her, sie hat es ja angemeldet, sozusagen, sich nicht Patent, also das Patent kann man ja auch nicht sagen, aber sie hat da eine Anmeldung drauf auf diese Mischung und sie hat das auch mit ins Grab genommen.
Genau, man kann heute die Hertha Currywurst nicht mehr original nachstellen. Frauen werden vergessen, das haben wir jetzt zu Genüge geklärt. Männer werden auch vergessen. Ist das im Verhältnis vielleicht ähnlich, was die Berühmtheit angeht? Also auf 10 berühmte Männer kommen 2 berühmte Frauen, auf 10 vergessene Männer kommen 2 vergessene Frauen? Oder dreht sich das dann plötzlich um?
Also ich weiß nicht, wenn man mal googelt zum Beispiel, das hat mich ja total schockiert. Ich habe mal Erfinder gegoogelt Und dann kriegt man bei Google etwa 7 Millionen Treffer. Wenn ich dann Erfinderin google, kriege ich etwas mehr als 100.000. Also das Verhältnis, was Sie gesagt haben, das ist schon mal ein ganz anderes. Wie das jetzt bei den vergessenen Frauen ist, ich würde vermuten, dass das Verhältnis sich noch weiter spaltet.
Warum mussten Frauen so kämpfen, um ihren Platz in der Wissenschaft zu erringen?
Einfach, weil Frauen erstmal in der Wissenschaft nur forschen konnten, wenn sie einen Partner, einen Mann hinter sich stehen hatten, weil sie wirklich auch nicht ernst genommen wurden, genau wie in allen anderen Sparten. Wirklich auch noch bis ins 20. Jahrhundert dieses Bild vom Mann im Kopf hatte, dass der Mann wirklich der Einzelkämpfer ist, der die Erfindung hervorbringt, der das Wissen schafft und Frauen eigentlich nur dafür da sind, die männlichen Genies zu gebären.
Mir scheint irgendwie, als gäbe es einen bedeutenden Unterschied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Martin Kempf beispielsweise hat für $5 in 5 Minuten eine Firma gegründet für ihre Spracherkennungssysteme. Da waren plötzlich wirtschaftlich die Hürden ganz niedrig.
Die ist ja auch nach Amerika ausgewandert. Das haben viele Frauen gemacht, sowohl Erfinderinnen als auch in der Wissenschaft, weil in Amerika einfach die Möglichkeiten noch mal ganz anders waren. Das ist ja nicht umsonst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und da konnte man wirklich für ein paar Dollar schon eine Firma gründen und dann loslegen. Und sie hatte auch die Unterstützung vom damaligen Präsidenten. Sie hat ihm damals eine Eisenbahn geschickt, vorab. Und er war total begeistert von dieser Eisenbahn, von dieser elektrischen, und hat dann gesagt, komm, du kriegst eine Arbeitserlaubnis und forsch hier, wie du möchtest.
Sie haben sie vorhin schon erwähnt, Greta Thunberg, das ist wahrscheinlich die ausgefallenste unter ihren Erfinderinnen, zumal da der Begriff Erfindung sehr, sehr weit gedeutet wird. Sie ist Autistin, sie ist jemand, der sich eindeutig nicht für sich selbst, sondern für ihre Generation, also in erster Linie für andere einsetzt. Was steckt hinter diesem Phänomen Greta Thunberg?
Ja, ich glaube, das ist zum einen erstmal natürlich auch diese ganze Vermarktung, wie vermarkte ich etwas, das ist auch ein wichtiges Phänomen, wie ich meine Erfindung, wenn wir jetzt bei Greta Thunberg von Erfindung sprechen, auf den Markt bringen. Da ist natürlich auch wieder das Problem, dass Frauen zum Beispiel früher das gar nicht durften. Also die durften weder auf Messen präsentieren noch irgendwo anders. Das mussten dann auch wiederum Männer in ihrem Namen machen. Ist natürlich heute anders so, aber Greta Thunberg hat natürlich die starke Familie im Rücken, die das Ganze pusht und vermarktet. Und sie ist einfach eine Person, die Mädchen, Jungs in ihrem Alter mitzieht.
Wenn man das mal vergleicht, Florence Nightingale und Greta Thunberg, dann sind das beides Menschen, die sich stark um andere kümmern und etwas in die Welt bringen, was anderen hilft oder was anderen die Möglichkeit verschafft, besser zu leben. Was unterscheidet die beiden?
Erstmal natürlich die Jahrhunderte, in denen sie gelebt haben. Florence Nightingale war eine Frau, die auf ihrem Weg viele Steine und viele Hürden umgehen musste. Also sie wollte ja eigentlich Medizinerin werden. Das durfte sie nicht, weil das von den Eltern nicht angesehen wurde. Dann wollte sie in die Krankenpflege einsteigen. Das hat man ihr auch zunächst verwehrt, weil es damals hieß ja, Krankenschwestern trinken Alkohol, die prostituieren sich. Sie hatte einfach diesen familiären Hintergrund zunächst oder Rückhalt nicht. Das hatte lange gedauert, bis ihre Familie hinter ihr stand und sie unterstützt hat in ihrem Vorhaben. Also sie hat dann auch Geld bekommen, damit sie das alles machen konnte. Ja, und im Endeffekt ist es ja bei Greta Thunberg ganz anders. Bei ihr ist es ja eher die Familie, die sie pusht, die sie dahin pusht und sagt, hey, mach das und wir stehen hinter dir und unterstützen dich.
Wenn man ihre Frauen sich so vor Augen führt, dann fand ich die unerwartetste war Hedy Lamarr. Die ist wahrscheinlich die berühmteste, zumindest Filmfans kennen sie, als Sexidol, als Frau, die sehr früh sich nackt auf der Leinwand gezeigt hat, als Schauspielerin natürlich. Ja. Und sie hat gerade ein Frequenzsprungverfahren entwickelt. Da musste ich erst mal nachgucken, was das überhaupt ist. Wie kam das?
Das kam eigentlich dadurch, dass sie schon so ein bisschen durch ihren Ex-Ehemann Gespräche über den Krieg mitbekommen haben oder den anbahnenden Krieg, der damals war. Und sie hatte irgendwie die Idee, die Funksteuerung für Torpedos sicherer zu machen. Und dann war es so, dass sie einen Nachbar hatte, bei dem war sie ganz oft, mit dem hat sie sich super verstanden. Das war ein Musiker und der musste sowas Ähnliches synchronisieren. Und zwar seine Pianolas, glaube ich, waren das. Und einfach aus dieser Freundschaft kam das denn zustande, die ganze Erfindung.
Manchmal sind es die Versuche, etwas zu verhindern, die dann zu großen Erfindungen führen. Ada Lovelace, die Tochter des Dichters Lord Byron, zum Beispiel hat einen Computeralgorithmus entwickelt, weil ihre Mutter sie davor bewahren wollte, so verrückt zu werden wie ihr Vater und sich mit Literatur einzulassen.
Genau, das stimmt, ja. Da war es dann auch wieder eine Beziehung zu einem Mann, wo das zustande gekommen ist. Es war ein guter Freund von ihr, der so eine große Rechenmaschine konstruiert hat, unglaubliche Dimensionen. Und sie sollte dieses Skript dafür übersetzen, weil sie sprachlich sehr gut war. Und sie hat es aber nicht nur übersetzt, sondern hat vor allem zwischen den Zeilen gelesen und hat eben gesehen, dass sich da diese Computerprogrammierung hinter verbirgt. Das ist dann in ganz vielen Kommentaren festgehalten.
Ich habe mich sehr gewundert, als ich das Landlord's Game gefunden habe in ihrem Buch, was von Elizabeth Maggie Phillips erfunden wurde und quasi der Vorläufer von Monopoly ist. Und da ist nicht nur die Erfinderin unterschlagen worden, heute denken wir alle, es wäre Parker gewesen, sondern auch die Ausrichtung des Spiels. Es war nämlich im Gegenteil kein Kapitalistenspiel, sondern eher ein Sozialistenspiel.
Der Hintergrund des Spiels war ja, dass sie einfach auf das Übel der Geldvermehrung auf Kosten anderer aufmerksam machen wollte. Ihr ging es ja um das Gemeinwohl vor der Gewinnmaximierung. Das war eigentlich der Ursprung des Spiels, was ja dann total umgedreht wurde. Ja, es gab da zwei Varianten von dem Spiel. Also bei dem ersten war es so, dass die Grundbesitzer wegen ihrer Mieteinnahmen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer. Das war die eine. Und in der zweiten Variante führte sie dann also eine Single Tax ein, das war eine Einheitssteuer für Grund und Boden. Und die sorgte dann am Ende dafür, dass alle Spielenden gleichermaßen zum Wohlstand kam, was es ja beim Monopoly nicht gibt. Da gibt es ja nur einen Gewinner.
Donna Strickland war wahrscheinlich die am stärksten vernachlässigte Frau, denn sie bekam den Nobelpreis und hatte noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Das ist ja auch außergewöhnlich, oder?
Sie hatte ihren Wikipedia-Eintrag eigentlich eingefordert, auch auf Basis ihrer Erfindung, für die sie ja dann den Nobelpreis bekam. Und sie wurde aber abgetan, dass das alles unwichtig sei und unrelevant für die Menschheit. Als sie dann aber den Nobelpreis bekam, war kurze Zeit später, ein paar Minuten später, dieser Beitrag über sie dann hochgeladen im Internet. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man schaut, es sind einfach wahnsinnig wenige Frauen bei Wikipedia. Und genau wie wenn ich Google-Erfinderinnen, Erfinder, ist es ein ähnliches Bild. Da gibt es ja aber jetzt eine Physikerin, die sich dem Ganzen entgegensetzt und jeden Tag einen neuen Eintrag über Frauen machen möchte, damit einfach der Frauenanteil in Wikipedia erhöht ist.
Da gibt es auch einen Fördermechanismus. Also es gibt tatsächlich verschiedene Landesregierungen, fördern Wikipedia-Einträge berühmter Frauen, weil tatsächlich das Verhältnis eklatant schief ist. Die Erfinderin, die für unsere heutige Zeit und gerade jetzt vielleicht etwas leisten könnte, wäre Karin Mölling, weil sie hat etwas erfunden, wo Viren sich selber töten, Selbstmord der HIV-Viren. Wäre das auch für Corona anwendbar?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja selbst Biologin und kann ich mir schon vorstellen, dass es sowas auch. Ja, Karin Mölling hat ja den HIV-Virus in den Selbstmord getrieben durch eine Schere, eine RNase. Das ist ein Enzym, was das Virus dann zerschneidet und lahmlegt sozusagen. Wäre wünschenswert für Corona.
Wenn Sie Ihre Porträts schreiben, haben Sie dann eher junge Mädchen oder junge Jungen oder Erwachsene oder wen haben Sie im Blick? Was ist Ihre primäre Zielgruppe?
Na, also jetzt für dieses Buch war es tatsächlich eher die junge Generation. Es ist ja auch so geschrieben, es ist einfach geschrieben, es ist amüsant geschrieben. Und ist nicht zu sehr wissenschaftlich, das war mir auch wichtig. Vor allem auch einfach, dass sowohl die persönliche Note von den Frauen rüberkommt, als auch die Erfindung, aber es eben wirklich auch amüsant und unterhaltsam ist. Und genau, mir ist es wirklich wichtig, dass sich einfach die Mädchen, also die neue Generation, ich sage ja, die Frauen von heute oder die Mädchen von heute, das sind ja die Erfinderinnen von morgen, also dass die sich darin wiederfinden. Und wenn sie Selbstzweifel haben, einfach sehen, Frauen können das schaffen und sie dadurch ein bisschen motiviert werden, wenn sie dieses Buch hier lesen.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben über 100 Frauen gefunden, die etwas erfunden haben. Können Sie sich vorstellen, einen zweiten Band zu machen oder werden diese Frauen jetzt tatsächlich erneut vergessen?
Im Endeffekt könnte man daraus nicht nur einen Band machen, man könnte ja bestimmt noch 10 Bücher über die Frauen schreiben. Eventuell mache ich das tatsächlich noch. Also ist es auch noch in Planung, ein weiteres Buch zu schreiben, vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt, aber auch so in die Richtung. Es gibt aber auch ganz viele andere Bücher. Also dieses Thema wird ja immer wieder aufgegriffen und es gibt mittlerweile auch Bücher, die Unternehmerinnen zum Beispiel in den Vordergrund stellen oder Bücher, die über Frauen mit Migrationshintergrund schreiben, die was geleistet haben. Also das ist wirklich jetzt ein Thema, was immer weiter ins Bewusstsein rückt. Es wirklich schöne Literatur zu gibt.
Glauben Sie, dass der Fokus auf das Geschlecht so ein bisschen die Anerkennung dessen schmälert, was die Frauen da erfunden haben? Oder wird es eher dadurch gesteigert?
Also ich habe mich halt explizit dafür entschieden, dass ich wirklich nur Frauen in dieses Buch nehme, um einfach nochmal dieses Wunderbare herauszufiltern, was Frauen alles können. Und das wirklich nochmal separat vor Augen führt. Und von den Männern auch nochmal trennt. Ich meine, Männer können das genauso gut wie Frauen. Keine Frage. Aber dieses Buch sollte eigentlich das einfach nochmal betonen. Und es entstand ja auch aus der Idee, ich das ja auch auf meiner Arbeit im Deutschen Museum gemerkt habe. Ich habe da eine Ausstellung kuratiert, wo wir ganz viele Erfindungen gezeigt haben. Und es war tatsächlich so, dass ich in der Ausstellung nur eine Erfindung von einer Frau hatte. Alles andere war von Männern erfunden worden. Und da war es eigentlich klar, dass die Frauen jetzt auch wirklich mal ihren Raum für sich brauchen. Und den bekommen sie da in diesem Buch.
Und haben Sie bei der Auswahl der 44 aus den 100, die Sie ursprünglich recherchiert haben, darauf geachtet, dass Sie sowohl sehr Bekannte wie Marie Curie oder Melita oder so dabei haben und eben auch ganz Unbekannte? Und wollten Sie da eine Mischung haben oder ging es Ihnen auch darum, Frauen zu porträtieren, die man überhaupt gar nicht kennt?
Ja, genau, darum ging es mir auch. Zum Beispiel die Anne Makosinski, ich glaube, die kennen die wenigsten von uns heute. Das ist ein recht junges Mädchen, eine Jugendliche, die hat die thermoelektrische Taschenlampe erfunden. Es war mir auch wichtig, einfach zu zeigen, hey, es gibt so viele Sachen, so viele Erfindungen von Frauen, kennen wir überhaupt nicht. Und was gibt es dann vielleicht darüber hinaus noch? Also es lässt ja auch Spielraum für Fantasien.
Ja, und schade, dass es diese Taschenlampe nicht überall gibt, weil das fand ich eine wunderbare, da braucht man die Batterien nicht auszuwechseln und hat überhaupt kein Problem und hat überall Licht.
Ja, das ist ja auch wieder, dann sieht man es wieder, wie die Frauen, aus welcher Motivation viele Frauen das auch gemacht haben. Sie hat das ja für ihre Freundin gemacht, für ihre Brieffreundin auf den Philippinen, weil die die Klasse wiederholen musste. Konnte nämlich hier abends nicht mehr lernen, da wird es ja um 6 Uhr schon dunkel und es gab einfach kein Licht dort, wo sie gewohnt hat. Und da wollte sie aushelfen, dass sie jederzeit lernen kann mit dieser Taschenlampe, die ich anfasse und durch die Wärme dann Licht erzeugt. Sie möchte das ja in Entwicklungsländern vermarkten, also nicht vermarkten, sie möchte es eigentlich schenken den Leuten in Entwicklungsländern, die darauf angewiesen sind.
Vielleicht könnte man diese Schenkung dadurch finanzieren, dass man sie groß in unseren Breiten anbietet, weil hier sind Taschenlampen auch sinnvoll.
Ja, es ist Wahnsinn, was Frauen für Ideen haben.
Okay, dann hoffe ich, dass Sie nochmal 44 Erfinderinnen porträtieren können und wir die anderen nicht gänzlich vergessen und bedanke mich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.